willkommen zu Fäusi Federal. Das ist der Tag direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim mit interessanten Gästen. Heute mit dem Christian Wasserfallen, FDP-Nationalrat aus Bern. Darum habe ich einen riesigen Silvaner aus Thun.
Sehr schön.
Gibt es neu in der Galerie des
Alpes? Wunderbar. Ein bisschen mehr Berglauf.
Genau. Danke fürs Gespräch.
Gesundheit, willkommen. Ja, danke.
Berner Oberländer können Wein machen, das ist ja noch.
Definitiv, ja.
Sehr gut. Ja, wir reden zuerst natürlich über den Rücktritt von der Viola Amherd, dann noch über die Umweltverantwortungsinitiative und dann interessiert mich natürlich das EU-Dossier. Fangen wir an. Rücktritt Viola Amherd. Wie ist das gewesen für dich? Überrascht oder hast du damit gerechnet?
Also ich würde so sagen, chaotisch. Also
okay.
Es war wirklich chaotisch gewesen. Wenn man schon einmal sieht, oder, wenn man irgendwie Mitte Januar zurücktritt und Mitte März soll dann die Ersatzwahl stattfinden, dann muss man innerhalb von 2 Monaten nicht nur Kandidierende haben, sondern entsprechend auch noch eine Prüfung von denen machen, die dann wirklich wollen. Und dann muss es noch einen Wahlkampf geben, Hearings geben. Das ist sehr knapp. Also, mir denkt auch, wenn ich ein bisschen gehört habe, es ist auch für die eigenen Leute überraschend gekommen, der Rücktritt. Weil man hatte irgendwie eine Vorstandssitzung zwecks Findungskommission und Nachfolge Parteipräsidium, weil der Geri Pfister ja zurückgetreten ist. Und diese Sitzung musste man offenbar unterbrechen, weil dann plötzlich Frau Bundesrätin noch plötzlich ihren Rücktritt hat verkündet. Also ich glaube, das ist ein ziemlich grosses Chaos momentan in der Mitte.
Und jetzt lauter Favoriten, die absagen. Ich meine, es ist noch verrückt. Bis jetzt eine Kandidatur. Wir nehmen die Sendung am Mittwochmorgen auf. Markus Ritter aus St. Gallen. Ja, dein Kommentar. Wer sollte jetzt da Bundesrat werden? Wer könnte noch? Wer siehst du noch?
Also wir haben aber den Anspruch, was die eigene Fraktion betrifft, wenn es eine Vakanz gibt, dass wir mindestens ein 2er-Ticket haben. Oder? Dass man nicht einfach eine Person hat, wo man sagt, das ist wie ein fettes Accompli, Vögel frisst oder stirbt, es gibt die Person und sonst ist niemand wählbar. Das wird schwierig werden für die Mitte, jetzt jemanden noch zu finden. Neben Markus Ritter, es gibt ja, glaube ich, noch den Regierungsrat Gaduff, es gibt noch den Darbele Christoph, der sich noch nicht geäussert hat.
Andrea Gmür vielleicht
Andrea
noch.
Andrea Gmür, der sich vielleicht auch noch breitschlagen lässt. Aber es zeugt schon davon, dass die Favoriten, die abgesagt haben, das Bedurni, weil dort hat sehr gute Leute gegeben. Mit dem Markus Ritter ist jetzt halt einmal mehr jemand aus der Landwirtschaft da. Und dort sind wir ehrlich gesagt schon recht gut vertreten im Bundesrat.
Mhm. Hast du das Gefühl, es ist zu viel Bauern? Ist das auch eine Message, die wir jetzt viele lesen können? Ja, nochmal ein Bauer?
Also ich frage mich schon, wo die Landesregierung tendiert, so von der Herkunft her von der Person. Oder? Wo sind zum Beispiel die Leute aus einem Gewerbe und vor allem aus der Industrie? Oder? Wir sind ein exportorientiertes Land. Das sehe ich zu wenig. Oder? Und da muss man schon mal vielleicht ein bisschen weiter anschauen, soll es denn alles nur aus der Landwirtschaft raus sein, da bin ich kritisch. Oder der Markus Ritter ist der Obervertreter von der Landwirtschaft. Gut, hankerum muss man sagen, im VBS kann es dann nicht nur darum gehen, für Landwirtschaftssubventionen einzutreten, da gibt es noch andere Themen natürlich. Ja. Aber es ist schon ein bisschen eine Frage, wie viel Landwirtschaftsvertretung, Bauernvertretung darf es im Bundesrat leiden, weil die sind klar übervertreten.
Mhm. Das ist gerade meine nächste Frage. Was wäre denn, was erwartest du vom nächsten Departementsvorsteher im VBS, jetzt wo man immer wieder liest von Problemen?
Also wenn ich so ein bisschen die jüngsten und vergangenen Wahlen anschaue im Bundesrat, bin ich einfach der Meinung, man sollte auch vom Parlament her, egal welche Partei das ist, wieder Personen wählen, die Charakter haben, Personen, die Führungsqualitäten haben und vor allem Personen wählen, die das Departement führen und die nicht vom Departement und von der Verwaltung geführt werden. Das finde ich das Wichtigste. Mhm. Oder? Da hat der Markus Ritter natürlich schon den Anspruch, dass er dort eine Führungsperson ist. Und was ich dort klar erwarte, ist, dass man sich wieder auf die wichtigen Fragen fokussiert in einem VBS. Also, ich nehme jetzt einfach ein Extrembeispiel, das mich extrem gestört hat, dass die Frau Bundesrätin Amherd verlangt hat, dass alle Sportverbände irgendwie Gender-Quoten einführen in den Vorständinnen.
Genau.
Oder notabene in Vorständinnen, die häufig aus Milizleuten bestehen. Und dass man als Sportverband muss man dann irgendwie eine Geschlechterquote erfüllen. Das ist einfach Gugus. Man braucht dort gute Leute, die engagiert sind, die einen Sportart, einen Verband entsprechend können, weiterziehen in Zukunft. Das ist ganz ein marginales Thema. Und auf der anderen Seite eben sicher VBS, oder heisst, die Beschaffung F35 Boden bringen, Einführung Bodenlauf, die ganzen Gelder, die man im Parlament spricht, dass man die effektiv korrekt in der richtigen Zeit, in der richtigen Qualität kann beschaffen. Dann mal mit der Informatik muss man gründlich überbüchen. Die Armee verbrennt viel zu viel Geld in der Informatik. Dort haben wir schon verschiedene Themen. Und natürlich auch noch die geopolitischen Fragen, Kooperationen mit der NATO. Wie sieht das aus? Was sind unsere Modelle? Oder?
Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass die Viola Amherd gar nicht so ein Interesse hatte in der Sicherheitspolitik. Es gibt von ihr keine grosse Grundsatzrede oder irgendwie so. Sondern sie hat das einfach gemacht, was sie hat müssen. Täusche ich mich oder hast du das ähnlich erlebt?
Ich habe es so erlebt, dass man wahrscheinlich von Anfang an das Interesse schon nicht so gespürt hat. Also ich habe es nicht gespürt, ich habe es nicht können quantifizieren oder für mich auch wirklich, ich habe es zu wenig gesehen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen von der Geschichte eingeholt worden, oder? Mit dem Ukraine-Krieg. Okay. Plötzlich, was heisst ja, auf welcher Seite steht jetzt die Schweiz? Wie tun wir unsere Sicherheit gewährleisten? Auf der anderen Seite, wie können wir aber unsere Souveränität, unsere Unabhängigkeit und Neutralitätsfragen, wie können wir dort weiterkommen? Und dort hat sie dann schon müssen Antworten liefern. Mhm. Aber wenn ich beispielsweise jetzt so anschaue, Armeekredite, oder wie kann man die Armee mit genügend Geld ausstatten, die Schuldenbremse gleichzeitig einhalten? Was sind dort Strategien? Dort ist sie für mich zu wenig spürbar gewesen. Mhm.
Jetzt gehen wir zur Umweltverantwortungsinitiative. Da stimmen wir schon bald ab, in 10 Tagen. Zahlen sehen so aus, dass die Initiative abgelehnt wird, aber ich will es gleich noch thematisieren. Ich meine, der Grundgedanke der Initianten ist ja einfach, die Schweiz darf nicht über dem Leben, wo der Erde gut tut als Ganzes. Ja, da muss man doch dafür sein, oder?
Ja, es ist einfach relativ plakativ und simplifiziert. Oder? Man meint, es sei relativ einfach, der Grundsatz, aber der Grundsatz ist eben falsch. Warum ist er falsch? Weil wenn man sogenannte Nachhaltig sein will, ist es nicht einfach, ich reduziere mich auf einen Fußabdruck, also nur die ökologische Dimension anschauen, ja, sondern man muss eben auch die wirtschaftliche, die soziale Dimension anschauen. Es hat immer drei Säulen, die Nachhaltigkeit. Und wenn man einfach zuerst jetzt nach Initianten von dieser Initiative will, 2/3 von der Wirtschaftsleistung runterfahren innerhalb von 10 Jahren, dann geht einfach die Wirtschaft kaputt. Es wird soziale Verwerfungen geben. Also anders gesagt, man kann dort nichts mehr daraus machen. Man ist dann runtergefahren, man ist verarmt, der Wohlstand ist weg, die Firmen sind weg, die Wirtschaftsleistung ist fort. Und mit welchem Geld soll man dann noch in neue Sachen investieren? Mhm. Das geht nicht auf.
Die Initianten sagen aber, ja, wenn wir das nicht machen, dann fehlt die Zukunft. Also dann wird die Erde kaputt gehen, weil wir über unser Verhältnis leben. Also dann ist es anderen eben auch nichts wert, den Wohlstand, den du bewahren
willst. Ja, Frau Erni gefragt, oder, von den Initianten, von den Jungen Grünen. Was nützt es der Welt, global betrachtet, der Welt, wenn die Schweiz innerhalb von 10 Jahren zu einem Entwicklungsland wird, das was ihr ja wollt, irgendwie in so ein ökosozialistisches Labor wird für irgendwelche Fantasien, die sie haben. Und mit was wollen wir dann noch investieren? Wie wollen wir dann effektiv einen Beitrag leisten, dass man effizienter werden, vielleicht auch günstiger werden im einen oder anderen Fall? Wie wollen wir das machen? Was nützt das der Welt? Was hat das für einen Impact, wenn die Schweiz ihre Wirtschaftsleistung mehr oder weniger im Boden einstammt? Genau gleich null, oder? Genau gleich null. Und dort hat sie bis jetzt keine Rezepte können aufzeigen, wie sie wirklich ein Land vorwärts bringen wollen, aber ökologisch umbauen, dass es eben wirklich nachhaltig ist und nicht einfach ein richtiges Entwicklungsland geht.
Also sie haben eigentlich ja in verschiedenen Stellungnahmen oder Interviews haben die Initianten gesagt, das ist alles übertrieben, was die Gegner sagen. Wir wollen nur zum Beispiel weniger Fleischwerbung, mehr öffentlicher Verkehr und so. Tust du jetzt einfach das schwarz malen?
Naja, ich bin eine optimistische Person in der Politik. Es gibt immer Chancen und Risiken, aber hier sehe ich jetzt wirklich nur Risiken. Und wenn man das festmachen will, an einem Dokument, dann muss man mal das Argumentarium anschauen. Mhm. Oder? Ich glaube, im Nebelspalter hat das einmal noch analysiert.
Genau.
Das ist ja des Teufels, das ist grauenhaft. Oder?
Wieso?
Dort heisst es dann, auf der einen Seite muss man die Wirtschaftsleistung, also in dem Sinne die Produktion, abbauen. Gleichzeitig sollen die Unternehmungen verstaatlicht werden, also es ist eigentlich enteignet werden. Dann soll es eine Jobgarantie geben, wo alle sozialen Leistungen sollen nach wie vor so weiter fließen wie bis jetzt. Das ist einfach eine Utopie. Also wenn ich das gelesen habe, muss ich wirklich sagen, das geht so richtig DDR 2.0. Und dort muss ich immer auch die Frage stellen, das habe ich auch den Initianten direkt gesagt, schaut doch mal die Weltgeschichte an. Schaut mal die Weltgeschichte an, was mit solchen Modellen passiert ist. Wenn ihr zwei Länder nehmt, das eine macht ihr eine Marktwirtschaft und beim anderen macht ihr genau so ein sozialistisches, ökosozialistisches Modell. Dann tut ihr mal 50 Jahre so Geschäfte, dazwischen ist eine harte Grenze, dann tut ihr nach 50 Jahren Grenzen auf. Von wo nach wo säckeln die Leute? Von wo nach wo rennen die Leute? Das ist sonnenklar. Mhm. Sie rennen in die Marktwirtschaft rein, weil sie nämlich auf der anderen Seite verarmt sind. Mhm. Und wie man so etwas unterstützen kann, annehmen, auch von Gestandnigen, alle SP-Parlamentarierinnen und Parlamentarier in diesem Haus haben dieser Initiative zugestimmt. Das ist ein Armutszeugnis. Die verstehen einfach nicht, was sie genau machen. Das muss man mal ganz klar kritisieren.
Also das ist schon eine verrückte Bundesratspartei, die dieser Initiative zustimmt. Das habe ich auch schon gedacht. Weil man sie ja, als Regierungspartei müsste man eigentlich ein bisschen seriöser an das Problem angehen. Aber die Initiative kommt von jungen Leuten, die wirklich um ihre Zukunft Angst haben. Das hat Frau Erni auch am letzten Freitag in der Arena gesagt. Herr Rösti, Sie nehmen mir Zukunft. Was sagst denn du denen?
Also eine Garantie, dass man eine Zukunft nimmt, hat man, wenn man der Initiative zustimmt und genau das macht, was sie will. Dann haben sie keine Zukunft mehr. Also wie will nachher eine Unternehmung, ein KMU, wenn sie zwei Drittel der Ressourcen müssen einsparen innerhalb von 10 Jahren, noch eine Lehrstelle schaffen? Wie will man noch ein Produkt können verkaufen? Wie will man noch, hat man noch genügend Strom oder sonstige Ressourcen, um überhaupt etwas zu produzieren? Also wenn Frau Erni ganz sicher will sein, dass sie keine Zukunft mehr hat, dann muss sie ihre eigene Initiative annehmen und sie genau so umsetzen, wie sie im Argumentarium steht. Dann hat sie garantiert keine Zukunft mehr.
Aber die Jungen, die sagen, ich habe keine Zukunft mehr wegen dem Klimawandel, wegen der Klimakrise, was sagst du denen? Was ist denn dein Plan?
Also erstens muss man mal sagen, das sind die ganz wenigen. Also nach aktueller Umfrage sieht es so aus, dass so die Jungen von dieser Initiative gar nichts wissen wollen. Mhm. Und wenn man den Jungen, muss man auch mal immer aufzeigen, wo stehen wir eigentlich? Wo steht die Schweiz heute? Der ökologische Fußabdruck nimmt ab. Unsere Produktivität, unsere CO2-Intensität der Wirtschaft nimmt seit Jahrzehnten ab. Wir haben es als eines der wenigen Länder geschafft, den CO2-Ausstoß zum Beispiel vom BIP-Wachstum, also Bruttoinlandproduktwachstum, zu entkoppeln. Wir haben mehr Wirtschaftsleistung und weniger CO2-Ausstoß. Ja. Es gibt über 5000 Firmen, die Zielerreichungen definiert haben mit der Energieagentur der Wirtschaft, die momentan ihre Erfüllungen in dem Sinn übererfüllen, oder? Also das, was sie müssen erfüllen. Wir haben Recycling-System, nehmen wir Gotthard-Strassentunnel oder den Bahntunnel. Dort probiert man möglichst alles Material, das man braucht, wieder zu verwenden, sei das wieder für einen neuen Tunnel oder was auch immer, hinterfüllungen und nur einen Bruchteil zu entsorgen. Also es gibt alle möglichen Sachen, aber Fakt ist auch, man muss können, das nicht nur reden darüber, sondern man muss es können investieren und in technologischen Fortschritt ummünzen. Und wenn wir dort sind, die Grünen sind ja gegen sämtlichen technologischen Fortschritt. Also was weiss ich denn genau? Mhm.
Ja, ich glaube halt, sie wollen einen kompletten Wandel vom Wirtschaftssystem, ja. Oder? Um das geht es. Und die Gegner sagen ja, nein, das Wirtschaftssystem, das wird den Wohlstand oder die Innovation produzieren, wo man die Probleme lösen könnte. Das ist doch der grosse Unterschied zwischen Befürworter und Gegner.
Aber eben, wenn man Diskussionen führt, also Entschuldigung, ob dann das BIP noch die richtige Messgröße sei, für wirtschaftliche Tätigkeiten zu messen, das ist die grundsätzliche Diskussion. Mhm. Oder wenn man darüber diskutiert, dass man sogenannte partizipative Räte nehmen soll, über die Verteilung von Ressourcen und Investitionen in Unternehmungen diskutieren und nicht, dass eine Unternehmerin oder ein Unternehmer auch strategisch entscheiden kann, ich gehe da durch. Also da sind wir wirklich irgendwie in einem System, in dem
einfach eine Routine Kambodscha, liegt. Kambodscha 70 Jahre. Und ja, genau. Hat geändert in Leichenbergen, in ungezählten...
Genau, Rote Khmer, genau. Oder? Das ist ja die Diskussion gewesen. Ja. Das Kambodscha mal auf einer Reise gewesen. Das ist grauenhaft, das will niemand, oder? Ja.
Es ist einfach... Ich finde es natürlich noch verrückt, eben wie, dass ich komme von den jungen Grünen, aber wie die alten Grünen mitmachen und voll dafür sind, wie die SP mitmacht. Hast du da mal mit Nationalrat über das geredet, wie radikal die Initiative ist?
Ja, er hat damit konfrontiert und dann sagt er, ja, man kann ja nicht anders, ja, parteipolitisch muss man ja und so. Aber das stellen dann immer auch fest, man stellt sich mal vor, der Freisinn würde irgendeiner radikalen Initiative, sag jetzt mal, irgendwie um Migration senken. Wir damals auch die Eco-Pop-Initiative gehabt. Man stellt sich vor, irgendwie die Zielsetzung wäre, innerhalb von 10 Jahren müssen wir die Hälfte von der Bevölkerung irgendwie müssen weg sein, Geburtenkontrollen oder Sterilisierungen. Das ist in dieser Liga, oder?
Ja.
Wir haben gesättigt Google zugestimmt. Ja. Also, da würden wir zu Recht monatelang durch den Gacko gezogen. Aber hier bei den Grünen und bei der SP ist es einfach so ein bisschen salonfähig geworden. Und darum bin ich auch froh, wenn die Initiative möglichst deutlich abgelehnt wird, um mal zu sagen, hey, da die antikapitalistische, marxistische oder was auch immer Lehre, die da dahinter soll stecken, dass das die Schweizer Bevölkerung nicht will. Das muss man, glaube ich, klar mal so adressieren.
Fehlt es nicht auch ein bisschen an, sagen wir, bürgerlichen und liberalen Konzept, mit dem Klimawandel umzugehen? Und dann ist halt der Platz frei für radikale Ideologien. Vielleicht hat deine Seite zu wenig gemacht in diesem Thema.
Ja gut, wenn es so deutlich abgelehnt wird, wie es jetzt aussieht, dann muss man sagen, dann würde ich das mal in Zweifel stellen.
Okay.
Weil die Leute das Modell sicher nicht sehen. Oder? Also wir wollen ja nicht zurück in die Hölle, sondern wir wollen Fortschritt haben. Aber berechtigterweise muss man immer wieder sagen, man kann immer besser werden. Das ist ja so. Mhm. Aber wenn man besser werden will, dann muss man eben auch den technologischen Fortschritt nutzen. Also, wenn es um CO2-Einsparungen geht und um Klimawirksamkeit, was Frau Erni ja immer sagt, oder die jungen Grünen, oder die Grünen und die Linken, ja, dann muss man einfach, hat man ein Dispositiv, wenn man von den fossilen Energien wegkommen, dann müssen wir einfach massiv, und zwar schnell, elektrifizieren. Mhm. Punkt. Es gibt keine Alternativen. Und man kann dreimal raten, wer gegen Grimselsee-Ausbau ist, die Grünen, die Umweltverbände sind gegen Wasserkraftausbau, die Grünen sind sowieso gegen Kernenergie, sie haben ja keine Lösungen. Aber dann muss man dann sagen, wenn wir dann defossilisieren und konsequent weg von fossilen Energieträgern, dann müssen wir halt CO2-freie Stromproduktion haben, vor allem im Winter. Und dann sind wir bei der Kernenergie-Diskussion.
Kleine, schöne Atomkraftwerke.
Ja, genau.
Wunderbar. Das tun wir ein anderes Mal wieder diskutieren. Jetzt müssen wir noch zum EU-Dossier gehen. 20. Dezember letztes Jahr, grosse, ich sage dem Show, weil es ist wirklich eine Show gewesen. Wir haben ja bis heute nicht erfahren, was man da eigentlich beschlossen hat, genau. Frau von der Leyen kommt auf Bern, Viola Amherd, Handshake, Ansprache, dann eine Medienkonferenz, die mich ein bisschen ratlos zurückgelassen hat. 15 Faktenblätter, wo überall unten dran steht, dass das Verhandlungsmandat wurde erfüllt, oder? Also ist alles in bester Ordnung. Wie siehst du das?
Also ich habe bewusst jetzt mal die Faktenblätter ignoriert.
Okay.
Bewusst ignoriert, weil ich mir dann das Bild machen im effektiven Vertragstext.
Ja.
Oder man hat das Common Understanding gehabt, wo so ein bisschen, sag ich mal, so ein bisschen Chalon hat abgesteckt, wie man in die Verhandlung hineingeht, was ungefähr soll dabei rauskommen. So
ziemlich viele Details schon,
ziemlich viele Details. Und das wollte ich dann auch vergleichen mit dem effektiven Vertragstext. Der ist nach Aussage von Meda ungefähr 150 Seiten, der reine Vertragstext. Klar, es sind natürlich hunderte von Seiten und Berichten, die dann noch kommen, und Botschaften, wo es dann um die gesetzlichen Themen geht, oder wie wir das dann gesetzlich im innerstaatlichen Recht umsetzen. Aber ich würde euch den Bundesrat mal auffordern, mit diesem Vertragstext möglichst schnell mal rauszugehen. Oder dass man nicht, weil je länger das der nicht öffentlich ist, desto mehr Gerüchte wird es geben. Mhm. Und dann muss man möglichst schnell mal rausgeben, auf Französisch, Deutsch und Italienisch übersetzen. Und dann haben wir das Dokument mal, dann können wir aufgrund von dem diskutieren. Und ich bin ja einer von diesen 12 bei der FDP. Ich habe 6 Kritiker, die nicht dazugehören, und 6 Befürworter, die dort jetzt die Aufgabe haben, die Dokumente bzw. den Vertrag zu bewerten. Und dann entsprechend bei der Delegierten Versammlung wird man halt die Mehrheit- und Minderheitsmeinungen dazu haben. Da werden wir nicht geschlossen sein am Ende vom Tag.
Du hast dich aber schon kritisch geäussert über Weihnachten Neujahr. Also, dass du befürchtest, dass man nicht wahnsinnig viel rausgeholt hat. Ja, worauf stützt du denn das?
Also, ich bin schon ein paar Jahre in diesem Parlament zu Politikbetrieb. Und am Anfang war ja immer die Aussage, dann ja die Burkhalter oder noch dann beim Jean-Claude Juncker auch, die Schweiz bekommt neue Marktzugangsabkommen, wenn sie bereit ist, institutionelle Fragen zu klären. So
genau.
War das Wording.
Ja.
Heute ist das Wording umgekehrt. Wir wollen, dass die Schweiz institutionelle Fragen oder sich ins Korsett einfügt. Und dann sind wir vielleicht gegebenenfalls bereit, über Marktzugänge zu diskutieren. Mhm. Das ist eine völlige Umkehr. Das ist schon mal grundsätzlich falsch. Wir wollen zuerst mal schauen, Was sind unsere Benefits? Was wollen wir? Und dann wissen wir ja anhand von dem, wie viel Krotten müssen wir dann schlucken oder sind wir bereit zu schlucken für das, oder? Und da muss einfach in der Analyse machen, jetzt eine ganz, ganz kurze Analyse von dem, einfach sagen, das Vertragspaket wird nicht ausbalanciert sein. Wenn man den Detailtext will, ich dann noch analysieren, aber es wird nicht ausbalanciert sein. Warum nicht? Stromabkommen ist das Einzige, wo wirklich etwas Wichtiges ist. Die Lebensmittelsicherheit, Gesundheit ist weniger wichtig. Dort bin ich nicht sicher, ob wir im innerstaatlichen Recht die Strommarktöffnung komplett, nicht nur für die Firmen, überhaupt herbringen. Das ist ein integrativer Bestandteil, ohne das bekommen wir das nicht über. Das heisst, es droht das Szenario, dass wir bei den neuen Abkommen keinen Schritt weiterkommen. Und dann haben wir in diesem Sinn mit dem EUGH, mit der Unterstellung von der, mit der Rechtsauslegung, mit der verbindlichen, mit der dynamischen Rechtsübernahme, mit der Kohäsionszahlung und so weiter, haben wir nur noch den institutionellen Teil. Und selbst dort haben wir keine Fortschritte. Wir haben keine Garantie, dass zum Beispiel bei den Industrieprodukten die gegenseitigen Äquivalenzanerkennungen, sogenannte MRIs, aktualisiert werden. Gibt es keine Garantie offensichtlich. Und ich habe noch mitbekommen, dass beim Forschungsabkommen Horizon Europe gibt es auch keine Garantie, dass wir am Nachfolgeprogramm teilnehmen können. Und bei der jetzigen Programmgeneration sind wir in der schlechtesten Kategorie. Noch schlechter als bevor, das, was wir vorher hatten. Und noch zusätzlich zahlen wir noch 350 Millionen Franken Kohäsionszahlungen.
Pro Jahr.
Wollte ich alles zuerst nachlesen? Keine Frage, aber das ist so eine Grosswetterlage. Da muss ich sagen, wo ist der Vorteil von dem?
Gut, Befürworter sagen, es ist die Weiterführung des bilateralen Wegs. Und das machen sie natürlich, weil der bilaterale Weg sehr populär ist. Ist es denn das nicht für dich?
Der bilaterale Weg ist das beste Konstrukt oder die beste Strategie, um mit der EU auf Augenhöhe zu verhandeln. Und Augenhöhe ist eben wichtig. Und das ist eben jetzt dort, wo die Augenhöhe für mich langsam verloren geht. Oder? Weil der bilaterale Weg ermöglicht uns, im Gegensatz zu UK zum Beispiel, dass wir sehr viel einfacher können, nicht nur Arbeitskräfte rekrutieren, sondern noch können Handel treiben mit der EU, als das die auf der Insel nennen können. Oder?
Ja.
Das ist gut. Ich sage aber auch, wenn wir jetzt das nicht annehmen, dass die neuen Abkommen, dann wird nicht einfach der ganz bilaterale Weg weggefallen. Es wird vielleicht partiell Erosionen geben, das ist nicht zu vermeiden, das ist klar. Aber sie werden nicht einfach kündigen, die ganzen bilateralen ESO 2. Das ist nicht realistisch. Mhm. Das ist ein Drohszenario, das ich nicht für realistisch halte, wo die Befürworter immer ins Feld führen. Und auf der anderen Seite, wenn man das eingeht, den Deal, oder? Dann heisst es einfach, dass es eine Verrechtlichung in dem Sinn von unserer Beziehung gibt. Dass es heisst, wenn das Parlament dann irgendwie eine Gesetzesvorlage macht oder irgendetwas, das diesem Paket könnte entgegenstehen könnte.
Oder wird, eine Volksinitiative.
Volksinitiative, was auch immer. Dann wird die europäische Seite das Recht bekommen, uns gegebenenfalls via Schiedsgericht und verbindlicher Auslegung durch den Gerichtshof nachher können, Sanktionen aufzudrücken. Und das ist einfach keine gute Idee. Da müssen wir immer eigentlich in der Kommissionssitzung, in der Gesetzesberatung, egal was wir hier machen im Parlament, müssen wir eigentlich immer ein Kapitel einfügen, was ist die Konsequenz, wenn wir das machen, was könnte für Sanktionen von der EU drohen. Das ist doch nicht gut.
Ja, also man kann einfach nicht mehr, es ändert natürlich am politischen Prozess sehr viel. Ich glaube, das wird nicht Befürworter völlig unterschätzen, dass unsere Institutionen tangiert werden von diesen Verträgen. Oder? Dort heisst es immer, es sind ja nur Wirtschaftsverträge.
Ja. Aber eben, man bekommt faktisch, wenn man dann nicht spurt, für einfach gesagt, oder das nicht einhaltet, bekommt die Gegenseite faktisch ein Recht über mit diesem Vertrag, gegen uns Sanktionen zu ergreifen. Und klar, verhältnismäßig ist zuerst über einen gemischten Ausschuss politische Lösung, weil das nicht geht, das kennen wir ja. Oder? Aber die verbindliche Rechtsauslegung, was das europäische Recht anbelangt, und das finde ich einfach keine gute Idee. Und bei der Rechtsübernahme, bei der sogenannten dynamischen, ist halt auch das Thema, wenn wir es dann nicht machen. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel Schengen, Dublin, ist heute schon dynamisch. Oder?
Ja.
Dort haben wir ja über Waffenrichtlinien, über Frontex haben wir Abstimmungen gehabt. Wenn man das jetzt abgelehnt hat, hätte er kein Recht gehabt oder wäre nie ein Recht gewesen, um uns irgendwie zu bestrafen oder zu sanktionieren. Wenn wir das in Zukunft machen, wenn wir eine dynamische Rechtsübernahme nicht übernehmen, können wir demokratisch bestimmen. Das ist alles offenbar in diesen Verträgen drin, die man noch nachprüfen muss. Mal sein, aber sie bekommen eine Möglichkeit, über uns zu sanktionieren.
Jetzt Gewerkschaften sagen, der Lohnschutz sei nicht gewährleistet in diesen Verträgen. Der Bundesrat sagt, mol, es ist so, das ist ein grosser Zankapfel. Und die Gewerkschaften fordern, dass man jetzt im Inland dann halt irgendwelche noch mehr flankierende Massnahmen beschließt, um das sozusagen abfedern. Deine Haltung da dazu?
Also wenn man es analysiert, ist es so, dass beim Lohnschutz sind ein paar tausend Mitarbeiter betroffen in Bezug auf die Spesenregelung zum Beispiel. Ja. Das sind wenige, weil das geht ja nur dort darum, dass das Leute sind, die in dem Sinn entsandt sind, die nachher eigentlich ihre Spesen nicht zum Tarif von der Schweiz, sondern zum Tarif von ihrem Herkunftsland abrechnen. Das sind wenige Personen, die dort betroffen wären. Und auf der anderen Seite haben wir auch sehr viel heute schon Branchen, wo allgemein verbindliche Gesamtarbeitsverträge oder auch Landesmantelverträge existieren, beispielsweise, die sind zum Beispiel gar nicht betroffen, die Branchen. Weil das ist einfach ein innerstaatliches Recht, das wir haben, wo Parität ist zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber da ist. Hingegen, was man wahnsinnig muss aufpassen muss, ist, dass man jetzt nicht in der parlamentarischen Diskussion sagt, dass die Gewerkschaften Hand bietet, um mehr Mindestlohnforderungen, Gesamtarbeitsverträge und so weiter über einen politischen, und das ist entscheidend, über einen politischen Weg in dem Sinn zu entscheiden. Also der liberale Arbeitsmarkt zu verwässern, nur dass Gewerkschaften dem können zustimmen, das ist für mich eine absolut rote Linie.
Aber genau so wird es laufen, oder? Ob man jetzt in diesen Vorgesprächen, die immer noch laufen, Arbeitgeber, Gewerkschaften, möglicherweise wird man nichts erreichen, dann kommt irgendwann das einmal hier oben ins Parlament und dann wird die SP wird genau mit dem Finger auf die FDP, auf die Mitte zeigen und sagen, ihr müsst jetzt zustimmen, oder? Und man wird hunderte von Anträgen stellen, eben wie für so Mindestlöhne oder noch einfachere Allgemeinverbindlichkeitserklärungen von Gesamtarbeitsverträgen. Man wird euch unter Druck setzen, ihr müsst jetzt, um die alte Pro-Europa-Koalition gegen die SVP wiederherzustellen. Und was passiert denn da oben?
Das geht nur eins. Da muss der Freisinn als Gralshüter von diesem liberalen Arbeitsmarkt einfach ganz klar eine rote Linie ziehen. Das ist, also, da werde ich mich auch massiv dafür einsetzen, auch bei dieser 12er-Gruppe der Partei. Ich kann momentan nur für mich reden, dass das wirklich eine rote Linie ist. Wenn wir das eingehen und wir den Gewerkschaften dort entgegenkommen, dass wir unseren Arbeitsmarkt in dem Sinn dort verunstalten, dann werden wir auf der ganzen Linie verlieren. Dann werden wir wirklich auf der ganzen Linie verlieren. Und dann muss mal der Herr Maillard und die Gewerkschaften müssen halt dort dann mal irgendwie den Lackmustest und mal den Tatbeweis bringen, weiss ich jetzt das Vertragspaket oder weiss ich es nicht. Weil ich habe darum einen ganz einfachen Verdacht. Sie spielen Powerplay oder irgendeine Maximalforderung, weil sie schon nur 20-30% von dem bekommen in einem bürgerlichen Parlament, haben sie schon gewonnen. Das ist ihr Kalkül. Und das darf man nicht zulassen. Dort muss man sie ganz klar von Anfang an ruhig stellen und sagen, das kommt nicht in Frage.
Der Cedric Wermuth hat hier in der letzten Sendung gesagt, ja, aber so funktioniert es nicht. Jeder europapolitische Integrationsschritt hat flankierende Massnahmen gebraucht, weil man sonst die Leute nicht mitnimmt und es dann sonst sowieso ein Nein gibt an der Urne. Das Risiko gehst du in dem Fall ein?
Das Risiko muss man eingehen. Und das ist eben die Widersprüchlichkeit von einer SP. Oder sie haben Gewerkschaftsflügel, wo sich da wahnsinnig zum Fenster ausgelehnt hat. Wahrscheinlich so weit eben der Herr Maillard und andere, dass ein gigantischer Gesichtsverlust droht, wenn man das jetzt nicht einhalten kann oder wenn man nichts überkommt. Oder? Und ich setze mich als Freisinniger nochmal dafür ein, dass die Gewerkschaften in diesem Punkt nichts überkommen. Nichts. Weil das ist eine Frage zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, ob man Gesamtarbeitsverträge, Landesmantelverträge, was auch immer aushandelt. Das ist nicht eine politische Frage. Das ist einfach für mich ein No-Go. Da müssen wir eine rote Linie ziehen. Und auf der anderen Seite kommt dann gerade aus Cedric Wermuth-Kreisen und so, die wollen immer noch den EU-Beitritt als Fernziel, oder? Also dort gibt es dann keine flankierenden Massnahmen. Dort haben wir dann noch Fragen, wenn wir dann noch in der Währungsunion teilnehmen, ist eine separate Frage, Mehrwertsteuer und so weiter. Dort hat er dann gar keinen Spielraum mehr. Also sie müssen zuerst einmal die Hausaufgaben machen und sich fragen, was ist unsere europapolitische Strategie? Und die hat die SP nicht.
Wenn dann das Vertragspaket ins Nationalrat kommt, gibt es sicher auch eine Debatte darüber, über das Ständemehr. Wie siehst du das?
Also bei der Frage von Referendum obligatorisch oder fakultativ bin ich persönlich der Meinung, dass es fakultativ muss sein.
Okay.
Weil bei den obligatorischen Referenden hat man nach Verfassung, ist es auch bei den dringlichen Gesetzen, oder wenn man in eine supranationale Organisation wie eine NATO oder was auch immer beitritt. Oder? Das ist das, was momentan in der Verfassung entsteht. Und ehrlich gesagt, wenn man das Vertragspaket anschaut, oder? dann finde ich, ist es nicht ein Beitritt zu einer Organisation. Und das ist nämlich dann auch, könnte dann auch gefährlich werden für die das unbedingt wollen. Weil wenn die Schweizer Bevölkerung eigentlich sagt, mit einem obligatorischen Referendum, wo die Stände mehr auch eingehalten werden muss, wir akzeptieren jetzt das. Dann heisst es von denen, die sagen, aha, die Schweizer Bevölkerung hat jetzt in einem obligatorischen Referendum, das eigentlich auf der gleichen Stufe ist wie der Beitritt zu einer supranationalen Organisation, ja gesagt. Dann haben die Leute auftrieben, die sagen, ja, dann können wir dann auch noch den EWR diskutieren, weil die Bevölkerung will ja da offenbar mehr Integration. Das kann dann schräg rauskommen. Also darum bin ich klar der Meinung, von der Interpretation her, bin ich klar der Meinung, lassen wir das beim fakultativen Referendum. Das wird sowieso zustande kommen. Und letztlich kann es ja nicht darum gehen, ob man jetzt formalistisch, fakultativ, obligatorisch und so eine Zustimmung hat, ja oder nein, sondern man muss überzeugen, jede Seite für sich natürlich, will man das oder will man das nicht. Und die Bevölkerung wird sowieso können darüber abstimmen.
Gut, man sagt halt, es hat die institutionellen Sachen, die greifen letztlich in die verfassungsmäßige Institutionen, Strukturen, Prozesse und darum ist es mindestens so wichtig wie damals der EWR, wo man, auch wenn es kein Beitritt war, hat man gesagt, mal, man macht gleich ein obligatorisches Referendum, oder? Einfach so ein bisschen sui generis, hat man dem gesagt.
Ja, ich kann das durchaus nachvollziehen, ja. Das Argument, aber man überhört natürlich das Paket mit dem dann auch von der Bedeutung
her,
oder?
Ja, das
sehe ich. Man überhört das und weiss, eben, jetzt sagen wir eben, wieder erwarten von dieser Seite aus, oder? Ein Ja würde ich geben, das wäre absolut kontraproduktiv. Darum würde ich eben sagen, bleiben beim fakultativen Referendum. Auf der Bundesverfassungsebene sehe ich nie, dass man wirklich diesen Vertragsteil, wirklich jetzt entweder dringlich ist es sowieso nicht, und eben Beitritt zu einer supranationalen Organisation in eine Körperschaft hinein ist es ja auch nicht. Also von dort her gesehen, sehe ich das Argument schon ein bisschen pragmatischer.
Ja. Wie ist es, wenn sich abzeichnet, dass es keine Lösung gibt und keine Mehrheit gibt? Ich meine, wir sind ja an einem ähnlichen Punkt in 2021, wo der Bundesrat am Schluss die Übung abgebrochen hat. Soll das Parlament die Übung abbrechen oder soll das Parlament sagen, ja, wir finden es zwar nicht gut, aber wir geben jetzt gleich dem Volk das letzte Wort?
Ich glaube, also eben als Parlamentarier, der schon ein paar solche Situationen erlebt hat, ist das nicht die Frage.
Okay.
Die Frage ist, oder im Parlament drinnen, sagt man Ja oder Nein dazu, weil man entweder überzeugt ist oder es ablehnt. Weil ehrlich gesagt, ich kann ja nicht irgendeine Volksinitiative oder irgendein Gesetz sagen, ich sage persönlich als Christian Wasserfall gegen meinen Willen sage ich Ja zu etwas, dass die Bevölkerung darüber abstimmen kann. Das würde ich nie machen. Für mich ist gewählt dafür, dass man hier einmal sagt Ja oder Nein. Oder? Und wenn es ein Nein gibt, dann hat das Parlament entschieden, dass es ein Nein gibt. Im Rahmenabkommen ist es sogar der Bundesrat, der bevor es überhaupt ins Parlament ist, hat den Stecker gezogen. Dann müssen wir hier im Parlament sagen, in der Mehrheit, in zwei Kammern, nach Hunderten von Vernehmlassungsantworten auf 1500 Seiten Text, wollen wir das, ja oder nein? Und wenn das Parlament zur Auffassung kommt, wir wollen das, ja, wir sollen es dem Volk vorlegen, also der Bundesbeschluss, der in diesem Sinne zustande kommt, der ist die Bevölkerung, die das Referendum ergreifen kann, dann kann man immer noch Ja oder Nein sagen. Aber hier oben würde ich persönlich niemals ins taktische Kalkül übergehen. Ich sage jetzt, ja, ich bin zwar nicht überzeugt davon, aber ja, die Bevölkerung soll es entscheiden, darum sage ich jetzt Ja dazu oder mit der Stimme enthalten, das würde ich nie machen.
Ich habe es einfach jetzt schon gehört, oder, von Mitte-Leuten und auch von Leuten in der FDP, ja, eben. Wir überlassen es dann den heissen Herdöpfel der Bevölkerung.
Aber Entschuldigung, für das sind wir gewählt. Parlamentarier ist man hier da, um in solchen wirklich entscheidenden Fragen von diesem Land eine Meinung zu haben, die Meinung hartnäckig zu vertreten und dann auf den richtigen Knopf zu drücken. Da oben. Sonst ist man im falschen Ort.
Wunderbares Schlusswort, Christian Wasserfallen. Danke vielmals. Wir werden sicher wieder über die verschiedenen Dossiers reden. Danke für den
Besuch. Garantiert. Merci. Danke vielmals.
Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar, den Kanal abonnieren oder mir schreiben. Dominik.feusi@nebelspalter.ch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.